Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Dass Maria mit Josef verlobt war, berichten uns die Evangelien. Ebenso, dass Maria Jungfrau war, die Ehe mit Josef also nicht vollzogen wurde. Bei Matthäus heißt es knapp, Maria, die Mutter Jesu, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Matthäus 1,18. Heute ist das Fest leider aus dem Festkalender verschwunden. Wenn Sie mehr über die Bedeutung, den Hintergrund, die Entstehung und den Brauchtum des Festes Verlobung von Maria und des heiligen Josef erfahren wollen, dann lade ich Sie zum Beitrag mit Pfarrer Matthias Rey aus Büsteier ein und ich wünsche Ihnen viel Erbauung mit den Gedanken von Pfarrer Matthias Rey.
Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die Verlobung Marias mit Josef ist also biblisch bezeugt. Ich möchte gerade mit einer Nebenbemerkung beginnen. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn es irgendwo in einem Kommentar heißt, dass etwas eine Legende sei. Und das habe ich tatsächlich, bin ich darauf gestoßen, als ich ein bisschen nachgeforscht habe im Internet über dieses Fest. Dann heißt es, eben die Legende besagt, dass da eine Verlobung stattgefunden hätte. Und das ist Geschichte, also das ist ein ganz klar bezeugt und entspricht auch jeglicher Logik. Also es ist nicht einmal irgendwie ein Wunder, sondern das ist Geschichte. Es wird bezeugt durch den Evangelisten Matthäus, sehr zuverlässig, dass eben Maria mit Josef verlobt war. Natürlich, das Verlobungsfest selber ist nirgends beschrieben. Also wir haben da ein apokryphes Evangelium nach Jakobus, wo einiges darin steht. Aber in der Heiligen Schrift erfahren wir nichts über dieses Fest. Aber dass sie verlobt waren, das ist klar. Und dass natürlich dieses Verlobungsfest auch stattgefunden hat, ist ja logisch. Also die Verlobung, das ist immer irgendein Ritus, nach biblischen Verhältnissen sogar ein verbindlicher Ritus. Das heißt, das war wie eine Eheschließung. Also die Frau war dann an den Mann gebunden. Dieses Bündnis konnte aufgelöst werden, aber nicht einfach so. Also da gab es ganz genaue Regelungen. Also Maria war an Josef gebunden durch diese Verlobung. Die Ehe durfte nicht vollzogen werden, also die beiden durften nicht zusammenkommen, ehe dann eben die eigentliche Hochzeit stattgefunden hatte. Das so als Vorbemerkung. Heute wird vieles, wird einfach gesagt, es ist Legende. Und wenn man dann genau hinschaut, sieht man, das wird einfach so ins Blaue hinaus behauptet. Also unglaublich, wenn irgendetwas ist, das fromm aussieht, dann heißt es sofort, es ist eine Legende. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich denke, da müssen wir wirklich hinschauen. Es gibt Legenden, das heißt, es gibt Dinge, wo man sogar verschiedene Geschichten sehen kann, also gewisse Berichte über Martyrien zum Beispiel, wo tatsächlich zwei verschiedene Berichte existieren und da kann man dann sagen, das ist Legende, das heißt, wir wissen nicht genau, wie es geschehen war, es gibt verschiedene Traditionen der Erzählung. Aber oftmals ist es klare Geschichte, also wie zum Beispiel auch bei den Wundern Jesu, das sind Geschichten, die sind bezeugt, das ist nicht irgendwie, da gibt es eine Variante und dann eine ganz andere Variante, sondern das ist ein Zeugnis und dieses Zeugnis dürfen wir als historisch annehmen. Ich denke immer wieder an die Elefanten des Hannibal über den Gotthard, da wird immer das als Geschichte dargestellt und sogar die Anzahl der Elefanten, dabei ist dort nämlich die Quellenlage wesentlich dünner als eben bei den Evangelien und bei den geschichtlichen Berichten über das, was mit Maria geschehen ist, über das, was Jesus gesagt und getan hat. Das Fest selber der Verlobung Mariens, dieses Fest war nicht von Anfang an in der Kirche, das ist ganz klar bezeugt. Also ich lese da vor, die Ursprünge des Festes Maria Verlobung liegen im 15. Jahrhundert in Frankreich. Im 16. Jahrhundert wurde es von den Franziskanern übernommen und im Jahr 1725 wurde es schließlich vom Papst Benedikt XIII. Auf den 23. Januar gelegt und für die ganze Kirche eingeführt. Also das Fest hat eine Entwicklung durchgemacht, zuerst in Frankreich, dann im Orden der Franziskaner. Dieser Orden hat ja besonders diese bewegenden Arten des Feierns, also der heilige Franz von Assisi, der ja erstmals sozusagen ein Krippenspiel gemacht hat in Assisi. Und so haben die Franziskaner ja besonders versucht, dass sich das fromme Volk einfühlen kann in die damaligen Ereignissen mit Jesus, mit Maria, mit Josef und so weiter. Und so kam dann dieses Fest in die ganze Kirche. Es wurde dann leider nach dem Konzil, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus dem Kalender herausgenommen. Man muss hier dazu sagen, es gibt ja verschiedene Entwicklungen nach dem Konzil, wo man sagen kann, das ist nicht das Konzil, das das so gewollt hat. Zum Beispiel, das Konzil hat nie die Mundkommunion abgeschafft, das Konzil hat nie die Beichte abgeschafft, das Konzil hat nicht die Generalabsolution eingeführt, das Konzil hat nicht demokratische Strukturen in die Kirche hineingebracht. Also all das finden Sie im Konzil nicht. Das Konzil hat nicht einmal eine rein muttersprachliche Messe eingeführt. Das können Sie ganz klar nachlesen. Also das Konzil wollte eine Reform der Liturgie, aber in einer ganz sachten Form, in einer ganz sorgfältigen Art. Also die Meinung wäre gewesen, dass die Messe weiterhin nach strengen liturgischen Regeln gefeiert wird und dass sogar die Ordinariumsteile, das heißt jene Teile, die immer gleich bleiben, wie die Eröffnung, das Schuldbekenntnis, das Gloria und dann auch das Credo, das Glaubensbekenntnis oder auch das Hochgebet, der Segen, dass diese Teile lateinisch gefeiert werden. Das können Sie nachlesen im Dokument Lumen Gentium. Und das Konzil hat nie gesagt, dass man die Messe einfach frei irgendwie manipulieren darf. Das hat man erst dann nach dem Konzil kamen diese Entwicklungen, wo das Konzil sogar ausdrücklich versprochen hat, es dürfe niemals in einer Messe ein Text verwendet werden, der nicht von Rom approbiert sei. Also alles, was in der Messe geschieht, ist vom Konzil her streng geregelt. Und dann gab es eben Strömungen, Entwicklungen, die dann einfach fahren gelassen wurden, die dann dahin geführt haben, wo wir heute stehen. Aber, dass die Feste neu geregelt werden sollen, das ist doch die Absicht des Konzils und dass man auch den Sonntag mehr hervorhebt und dass gewisse Feste eben dann weichen, weil man den Kalender nicht zu sehr überladen wollte, das ist schon tatsächlich im Sinne des Konzils und darum auch der Wegfall von einigen Marienfesten, die ja eigentlich, muss man ja doch ehrlich sagen, nicht so sehr bedeutend sind. Also nicht so bedeutend wie Maria Himmelfahrt oder wie zum Beispiel die Maria unbefleckte Empfängnis und so. Das sind natürlich ganz wesentliche Feste. Dass Maria verlobt war, ist eine Art wie eine Selbstverständlichkeit und das kann natürlich auch gefeiert werden. Also da steht ja eigentlich nichts dagegen. Dieses Fest am 23. Januar hat also ein biblisches Fundament. Matthäus berichtet darüber, dass eben Maria mit Josef verlobt war und noch ehe sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie schwanger war. Also das war eigentlich ein schwerwiegendes Delikt. Also wenn eine Frau, die verlobt war, mit einem anderen Mann zusammenkam, dann stand darauf die Todesstrafe. Es ist ja sehr interessant, dass Maria eigentlich so schnell Ja gesagt hat, als der Engel ihr erschienen war. Sie erschrak über die Anrede, aber als ihr klar war, das kommt von Gott, hat sie sofort Ja gesagt, obschon sie eigentlich wusste, dass sie nach jüdischem Gesetz gesteinigt werden sollte, wenn sie schwanger war während der Verlobung. Das ist etwas sehr Interessantes, dass Maria ja mit Josef verlobt war, mit der klaren Absicht, Jungfrau zu bleiben. Es gibt da eine Bibelstelle, und zwar in Numeri, also im Alten Testament, bei den ersten fünf Büchern, das Buch Numeri, wo das Jungfrauengelübde so angespielt wird. Es ist interessant, der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, dieses Wunder, dass Maria auf die Idee kam, dass Jungfrau sein, und zwar in Form eines Gelübdes, dass das etwas ist, was Gott gefällt. Das ist ein Wunder, dass Maria auf diese Idee kam. Aber man muss doch sagen, es gibt hier bei Numeri Kapitel 30, Vers 14 bis 16 eine Anspielung auf dieses Jungfrauengelübde. Und zwar, ich lese da vor, jedes Gelübde und jede eidliche Verpflichtung, welche die Frau binden, kann ihr Mann sowohl für gültig als auch für ungültig erklären. Schweigt ihr Mann von einem Tage auf den anderen dazu, dann erklärt er damit alle ihre Gelübde oder alle ihre Enthaltungen, die ihr obliegen, für gültig. Denn er erklärt sie dadurch, dass er an dem Tag, an welchem er davon erfährt, dazu schweigt, für gültig. Sollte er sie aber ungültig machen, nachdem er schon längere Zeit davon gehört hat, dann lädt er die ihr daraus entstehende Verschuldung auf sich. Also wir dürfen mit guten Gründen davon ausgehen, dass der heilige Josef Maria zu sich nahm und ihr Jungfrauengelübde angenommen hat, sei das durch Schweigen oder ausdrücklich, wir wissen es nicht aus der Heiligen Schrift. Und zwar aus folgendem ganz einfachen Grund. Der Engel Gabriel kommt ja zu Maria. Maria ist mit Josef verlobt. Lukas berichtet darüber. Und dann sagt ja Maria, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird dich überschatten und die Kraft des Allerhöchsten wird wirken und das Kind wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Das ist sehr interessant, wenn wir mal da überlegen. Also, wenn Maria vorgehabt hätte, Josef zu heiraten und mit ihm zusammenzukommen und in der Idee, dass dann Kinder gezeugt werden, dann hätte sie diese Frage gar nicht stellen müssen. Dann wäre das so verlaufen, der Engel kam, kündigte diese Geburt des Messias an und dann heirateten sie und Maria empfing. Das wäre ein ganz normaler Ablauf gewesen. Also die Geburtsankündigungen, die sind ja nicht zwingend so, dass im Moment, wo der Engel mit Maria spricht, dann Jesus Fleisch annimmt. Wir feiern das so, aber das muss nicht so sein. Also zum Beispiel die Erscheinung des Engels Gabriels bei Zacharias, als er im Tempel Dienst tat, dann heißt es, der Engel kündigt an, dass er einen Propheten zeugen wird. Der Zacharias sagt, ich glaube das nicht, meine Frau ist ja schon alt und wie soll das denn geschehen? Und dann wird er ja bestraft, dass er stumm ist, bis zur Geburt Johannes des Täufers. Und es heißt dort deutlich, als seine Tage zu Ende waren, also der Dienst im Tempel, ging er nach Hause und Elisabeth empfing. Das heißt, es ist ganz normal, es gibt eine Geburtsankündigung und dann geschieht die Zeugung auf natürliche Weise. Und das wäre ja auch bei Maria genauso denkbar gewesen. Maria ist mit Josef verlobt, der Engel erscheint ihr und dann gibt es eigentlich gar keine Frage, wie dieses Kind wird. Also das wusste ja Maria. Und dann würde es heißen, und nachdem sie geheiratet hätten, hat dann Maria empfangen vom heiligen Josef. Aber nein, es ist eben anders gelaufen. Maria fragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Auch hier seien Sie vorsichtig, es gibt da ganz, ganz schlechte Übersetzungen, wo es zum Beispiel heißt, da ich noch nie mit einem Mann zusammen gewesen war. Also es heißt ganz klar im griechischen Text, da ich keinen Mann erkenne. Und zwar ist das in der Gegenwartsform geschrieben. Das heißt, Maria hat eine Entscheidung im Hintergrund. Also wie wenn ich jetzt als Priester sage, ich heirate nicht. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht heirate, sondern das heißt, ich habe nicht geheiratet und werde auch nie heiraten. Und so sagt Maria, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Sie hat nie einen erkannt und wird nie einen erkennen. Also diese Gegenwartsform ist ja klar eine Entscheidung. Also dass sie im Moment, wo der Engel mit dir spricht, nicht mit einem Mann zusammen ist, das ist ja logisch. Also das ist ja klar, diese Gegenwartsform ist der Ausdruck einer Entscheidung. Maria wollte Jungfrau sein, wollte Jungfrau bleiben und zum Schutz dieser Jungfräulichkeit war sie mit Josef verlobt. Was diese beiden genau miteinander vereinbart haben, darüber schweigt die Heilige Schrift. Aber eben doch in Numeri lesen wir, also wenn ein Mann, ein Gelübde, eine Frau, und das Gelübde kann eben auch eine Enthaltsamkeit sein, wenn er darüber schweigt, dann gilt dieses Gelübde. Und er würde sich versündigen, wenn er dann doch etwas tut, was gegen dieses Gelübde gewesen wäre. Dass also diese Verlobung Mariens mit Josef als eine Festigung des Jungfrauengelübdes. Das ist übrigens auch allgemeine Tradition, also nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, sondern auch alle orthodoxen Kirchen verehren Maria als immerwährende Jungfrau. Also das ist eigentlich völlig schräg, wenn jemand denkt, dass Maria und Josef miteinander zusammengekommen wären. Das sind auch so Gedanken, die die ganze Sache banalisieren. Also wenn man so denkt, Mann und Frau, die leben zusammen und irgendwann geschieht's halt, das ist völlig fremd auf dieser Ebene. Also ich weiß nicht, sind Sie schon mal jemandem begegnet, wirklich einem Heiligen, also nicht nur jemand, der sich ein bisschen um Heiligkeit bemüht, sondern wirklich ein Heiliger, wie Pater Pio oder wie die Mutter Teresa, um zwei Namen aus der jüngsten Vergangenheit zu nennen. Wenn Sie einem solchen Menschen begegnen, dann sind diese Denkweisen der Welt völlig fremd. Also das ist, die leben auf einer Ebene, die ist wirklich heilig, das heißt, die ist abgehoben von dieser Welt. Also diese Leute sind natürlich ganz in dieser Welt, tun sehr, sehr viel Gutes, aber diese ganz banalen Deutungen, also das können wir gerade vergessen, das kommt von einer Seite des Angriffs gegen die Religion überhaupt. Also das ist ganz klar, Maria war Jungfrau. Als Jungfrau hat sie sich mit Josef verlobt. Als Jungfrau hat eben sie sich Josef anvertraut mit der Verlobung. Und als Jungfrau hat sie dann Jesus empfangen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und sie ist dann ganz logisch auch Jungfrau geblieben, nachdem sie Josef geheiratet hatte. Das war so ein erster Überblick, einige erste Gedanken über dieses Fest der Verlobung Mariens. Ich möchte nachher noch das Ganze beleuchten aus der Sicht des heiligen Josef. Wir hören jetzt einen Moment Musik. Maria, du
Kyrie.
Nach dieser Musikpause möchte ich jetzt gerne fortfahren mit meinen Gedanken über das Fest der Verlobung Mariens, ein Fest, das in der Kirche seit dem 16. Jahrhundert gefeiert wird, in der Gesamtkirche seit 1725 am 23. Januar jeweils und dann nach dem Konzil dann aus dem Heiligen Kalender gestrichen wurde, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und dieses Fest der Verlobung Mariens, das gründet ja auf der Aussage aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 18, wo es heißt, mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Das ist der einzige Hinweis. Also es heißt nicht, sie haben an diesem und diesem Tag die Verlobung gefeiert, sondern es wird einfach festgestellt, sie war verlobt, fand es sich, ehe sie miteinander lebten, das sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Jetzt ist interessant, auch im Lukas-Evangelium lesen wir ja, dass sich ergab, dass ehe sie zusammengekommen waren, Maria vom Heiligen Geist empfing. Und der Lukas berichtet eigentlich die ganze Sache aus der Sicht Mariens. Also der Engel kam zu einer Jungfrau, die verlobt war, mit einem Manne namens Josef aus dem Haus Davids. So schildert das Lukas in seinem ersten Kapitel, Vers 27. Bei Matthäus wird das Ganze eigentlich aus der Sicht des heiligen Josef geschildert. Das ist mal sehr interessant. Also ich möchte Ihnen das mal raten, dass Sie das mal vielleicht nacheinander lesen. Matthäus, das erste Kapitel. Also nach dem ganzen Stammbaum, der da aufgezählt wird, beginnt dann diese Erzählung im Vers 18, wie er das schreibt aus der Sicht des heiligen Josef. Also wir dürfen ja davon ausgehen, Matthäus, das war ja ein Zöllner, war ein gebildeter Mann und dass der möglicherweise schon als junger Mann die Ahnenforschung gemacht hat über den heiligen Josef, dass er als Zöllner ja mitbekommen hat, als junger Zöllner, wie der Kindermord von Bethlehem stattgefunden hat. Und dann hat er sich gefragt, ja, was ist denn da so wichtig an diesem Jesus, dass der Herodes darauf ist, dieses Kind zu töten? Und hat dann vermutlich diese Ahnenforschung schon gemacht vor seiner Berufung, also als junger Zöllner. Also wir können annehmen, dass er schon begonnen hat, sein Evangelium zu schreiben, obwohl er natürlich damals noch keine Ahnung hatte, dass das einmal Evangelium sein wird, schon kurz nach der Geburt Jesu, also 2 Jahre, 3 Jahre nach seiner Geburt, dass er diese Ahnenforschung gemacht hat und eben dann diesem Josef nachgeht, oder? Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Und dann wird alles geschildert aus dieser Sicht von Josef. Also er merkte, dass seine Verlobte schwanger ist und dann erscheint ihm der Engel. Er wollte sie in der Stille verlassen. Er dachte daran, wie ist irgendeine Bindung eine andere. Er war sicher auch verwirrt, also er konnte das Ganze sicher nicht einordnen. Maria in ihrer Heiligkeit soll mit einem anderen Mann ein Verhältnis haben. Das war für ihn wahrscheinlich unvorstellbar. Also er wusste, irgendein Geheimnis steht hinter dem Ganzen. Und dann heißt es, Josef, ihr Mann, der gerecht war, wollte sie nicht bloßstellen und wollte sie in aller Stille entlassen. Und dann erscheint ihm der Engel. Er sagt dann zu Josef im Traum, der Engel des Herrn, was für ein Engel das war, ist hier nicht geschrieben, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Und dann wird dann noch eine Anspielung gemacht auf das Alte Testament, also Prophet Jesaja, Kapitel 7, Vers 14, Jesaja 7, 14, wo es heißt, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also diese Jungfrauengeburt, die ist im Alten Testament beim Propheten Jesaja angedeutet. Und wir dürfen auch annehmen, dass Maria davon auch wusste. Also, dass ihr alles klar war, als ihr klar war, das kommt von Gott, diese Botschaft. Ah, jetzt kommt diese Erfüllung dieser alten, wahrscheinlich über 600 Jahre alten Verheißung beim Propheten Jesaja. Übrigens, in vielen Darstellungen von der Verkündigung sehen Sie ja Maria mit einem Buch. Eine der rührendsten Darstellungen meiner Meinung nach ist ein Bild vom Fra Angelico, gemalt in der Zelle Nummer 3 in Florenz, in diesem Museo di San Marco. Und dann ist dort dieses Bild dargestellt, Maria kniet und hat ein Büchlein, ein offenes Büchlein in der Hand. Also wie der Hinweis, sie hat jetzt gerade gelesen, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und jetzt kommt der Engel zu ihr und sie sagt dann, ich bin die Magd des Herrn. Sie hatte ja zwei Versuchungen, als der Engel zu ihr kam. Die eine Versuchung wäre gewesen, Nein zu sagen, weil sie Angst gehabt hätte, dass die Leute das ihr ja nicht glauben würden, dass das Kind vom Heiligen Geist ist. Sie konnte es ja auch niemandem erzählen. Also die Elisabeth hat es vom Heiligen Geist erfahren, der heilige Josef hat es durch den Engel erfahren. Also Maria hat nicht einmal dem Josef erzählt, dass sie schwanger ist, weil sie wusste, das kann er ihr nicht glauben. Und sie will ihn nicht in Bedrängnis bringen. Und darum hat sie das Gott überlassen, dass Gott dann ihm das offenbart hat. Also das wäre die erste Versuchung gewesen, Nein zu sagen aus Angst. Die zweite Versuchung, die Maria sicher gehabt hat, aber natürlich nur in einem Gedanken, also nicht in Form der Versuchung, dass sie da sich eingelassen hat. Aber das wäre eine Versuchung einer falschen Demut gewesen, dass sie gesagt hätte, nein, nicht ich, das soll eine andere machen. Da gibt es sicher noch eine andere, die würdiger ist als ich. Aber die Antwort war perfekt, dass sie gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn. Also sie hat nicht gesagt, juhui, ich bin die Beste. Oder sie hat nicht gesagt, nein, ich bin nicht würdig, sondern ich bin die Magd des Herrn. Ganz schlicht und einfach, Gott gibt dir den Auftrag, sie nimmt den Auftrag an. Und alles Übrige überlässt sie dem Herrn. Also der Herr tut dann Josef kund, der Engel des Herrn sprach im Traume zu Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Eigentlich ganz, ganz klar, dass Josef in diesem Moment, wenn nicht schon vorher, entschlossen hat, Maria nicht anzurühren. Also das ist ganz klar, wenn da so etwas Heiliges, Großes wirkt, dann ist sehr klar, dass er sich ganz diesem Jesuskind widmen wird und dass da kein zweites Kind neben Jesus Platz haben kann. Also das ist diese Berufung der heiligen Familie. Ein Hinweis möchte ich noch machen auf die Josefs-Ehe, also dass Eheleute enthaltsam leben. Der heilige Paulus schreibt ja darüber, dass man Enthaltsamkeit versprechen kann innerhalb der Ehe. Für eine gewisse Zeit, schreibt der Paulus, aber man kann das natürlich auch machen für den Rest der Zeit der Ehe. Und das muss aber immer in gegenseitigem Einvernehmen geschehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Frauen, die haben vielleicht eine Abneigung gegenüber ihrem Mann und dann ist dann das gelegen, so ein Gelübde zu machen. Das geht natürlich nur, wenn beide miteinander so etwas versprechen. Also der Leib der Frau gehört dem Mann, der Leib des Mannes gehört der Frau. Und wenn die miteinander ein Gelübde der Enthaltsamkeit versprechen, dann können sie eine Josefs-Ehe führen. Das ist durchaus eine Möglichkeit zu leben, eine Möglichkeit auch, dass man sich noch in besonderer Weise dem Gebet widmen kann. So übrigens eben der heilige Paulus in einem seiner Briefe. Die Josefsehe hat natürlich dieses Vorbild bei Josef und Maria, wo Josef eben Maria aus Ehrfurcht nicht anrührt und Maria eben ein Jungfrauengelübde gemacht hat, schon bevor der Engel zu ihr kam, wahrscheinlich schon bevor sie mit Josef verlobt war. Also Josef macht dann eigentlich immer so, wie der Engel ihm sagt. Also als nun Josef vom Schlafe erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihn geheißen und nahm seine Frau zu sich. Er kannte sie aber nicht, also das Erkennen der Frau, bis sie einen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Da wird manchmal der Kurzschluss gezogen, das heißt, dass nachdem sie den Sohn geboren hatte, dass er dann sie erkannte, aber das steht da nicht. Also diesen Schluss dürfen wir nicht ziehen. Es ist interessant, ein Heiliger schreibt, dass eigentlich die Geheimnisse Mariens, die sind verborgen. Also sie werden nicht einfach in die Öffentlichkeit geworfen. Diese Geheimnisse, die können wir finden, wenn wir die Heilige Schrift ganz genau lesen und wir können dann zu einer großen Verehrung gegenüber Maria gelangen. Aber diese Geheimnisse sind nicht aufgedrückt. Also wer sie nicht finden will, findet sie nicht. Und wer sie finden will, der findet sie. Und der findet sie auch ganz klar in der Heiligen Schrift. Im Matthäusevangelium geht ja dann das weiter. Also Josef übernimmt die Verantwortung über die heilige Familie. Sie lassen sich in einem Haus nieder. Das ist sehr interessant. Das ist auch etwas, was wenigen bewusst ist, als dann diese Sterndeuter kamen aus dem Morgenland oder die Weisen. Es wird verschieden übersetzt. Wir haben seinen Stern gesehen. Und dann heißt es, sie kamen in das Haus. Also Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Sie traten in das Haus ein und schauten das Kind mit seiner Mutter Maria. Also wir müssen uns vorstellen, sie schauten das Kind mit seiner Mutter. Also es ist nicht das ganz kleine Neugeborene, wo man sagt, sie sahen die Mutter mit dem Kind, sondern das Kindlein Jesus, so eineinhalb, nicht ganz zweijährig, das vielleicht sogar diesen drei oder wie viele es waren, wissen wir nicht aus der Heiligen Schrift, diesen Weisen entgegenging. Das ist eine Szene, die selten so dargestellt wird, weil wir natürlich nicht die ganze Krippe für das Dreikönigsfest umstellen. Aber eigentlich, wenn man es genau darstellen würde, würde man auf das Fest Epiphanie die Krippe abräumen und dann ein Haus hinstellen und Josef und Maria, die dort wohnen mit dem Jesuskind. Josef übernimmt die Verantwortung für die Familie und er lässt sich in Bethlehem nieder. Auch da schweigt die Bibel über Details. Also ob er jetzt ein Haus gemietet hat, irgendwo bei einem Verwandten untergekommen ist. Wir dürfen annehmen, dass er Verwandte hatte in Bethlehem. Er stammte ja von Bethlehem. Oder wie Papst Benedikt in seinem Buch schreibt, dass er sogar Eigentum hatte in Bethlehem und dort in sein Eigentum einzog. Darüber schweigt die Bibel. Aber Tatsache ist, Josef hat für seine Familie, also für Maria und Jesus gesorgt und hat sich da in Bethlehem eingerichtet. Und dann hat er wiederum einen Traum, wo der Engel sagt, verlass Bethlehem und flieh nach Ägypten. Also es muss eine ganz dramatische Szene gewesen sein. Also nicht einfach das Verlassen der Krippe, wo es sowieso nicht angenehm war und kalt und nicht gut eingerichtet, sondern ein fertig eingerichtetes Haus, eine Wohnung haben sie verlassen und sind geflohen. Also Maria musste sich da wahrscheinlich entscheiden, ob sie das Wieglein, das der heilige Josef für Jesus gezimmert hat, zurücklassen soll oder mitnehmen kann. Sicher mussten sie sich da bemühen, eher Wasser mitzunehmen und Lebensmittel als eben das Hab und Gut. Das haben sie wahrscheinlich alles in Bethlehem gelassen. Und Josef übernimmt die Verantwortung für die Familie. Also das ist ganz interessant, wie auch Maria Josef gehorcht. Der Engel sagt zu Josef: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will nach dem Kind suchen und es töten. Da stand er auf, nahm des Nachts das Kind und seine Mutter und floh nach Ägypten. Also es tönt so, wie wenn er da eine Handtasche nimmt, also das Kind und seine Mutter. Also es ist ganz klar, Maria gehorcht dem Josef. Stellen Sie sich vor, da sind da die Ehefrauen angesprochen, ihr Mann kommt mitten in der Nacht und sagt, auf, wir müssen fliehen, irgend nach Deutschland oder nach Österreich. Da würde man wahrscheinlich, da gäbe es große Diskussionen. Aber Maria war einerseits gehorsam gegenüber dem Josef und andererseits wusste sie auch, wenn der Josef sowas sagt, dann kommt das von Gott. Also der Gehorsam, der ja letztlich in Gott gründet, das heißt gegenseitiger Gehorsam ist ja, dass ich im Vis-à-vis, jetzt Maria im heiligen Josef, erkenne, was er sagt, das ist Wille Gottes. Ganz nebenbei bemerkt, das ist ja heute gerade innerhalb der Kirche, wird der Gehorsam oftmals missbraucht. Also wenn ein Bischof zum Beispiel einen Priester befiehlt, eine Fortbildung zu machen, die nicht im Sinne des Glaubens, nicht im Sinne der Kirche ist, dann ist das Missbrauch der Autorität. Er muss das seinen Priestern befehlen, was von Gott kommt und nicht irgendetwas, was irgendwelche Modernisten haben wollen und sich in die kirchlichen Strukturen einnisten und dann von dort her dann Druck ausüben auf fromme Priester. Also das, denke ich, das wäre mal eine Aufarbeitung wert, dieser Missbrauch des Gehorsams. Das gab es zwischen Maria und Josef nicht. Also Josef befahl und nahm Maria, also das Kind und seine Mutter, und ist nach Ägypten geflohen. Ebenso auch wieder bei der Rückkehr aus Ägypten, wo sie sich dann aber nicht in Bethlehem niedergelassen haben, auch wieder aufgrund eines Traums, sondern in Nazareth. Maria hat Josef gehorcht. Und dieses ganze Gehorsamsverhältnis hat begonnen eben mit der Verlobung. Darum eigentlich auch das Fest der Verlobung Marias und Josef ist fast wichtiger als die Heirat, denn mit dieser Entscheidung, sich mit Josef zu verloben, war auch die Entscheidung, sich Josef anzuvertrauen in einem Gehorsamsverhältnis. Auch wenn dieses Fest jetzt nicht mehr gefeiert wird, Sie können das trotzdem still für sich feiern. Solche Dinge dürfen wir feiern. Das ist einfach die offizielle Kirche, also die Liturgie feiert das nicht mehr am 23. Januar. Aber im Stillen dürfen Sie sich das zu Hause feiern oder auch an einer Messe im alten Ritus, im außerordentlichen Ritus teilnehmen, wo das gefeiert wird, dass Maria sich Josef anvertraut. Zum Schluss möchte ich noch hinweisen, dieses Anvertrauen dem heiligen Josef, das ist auch eine Sache, die wir machen dürfen. Ich möchte das auch sehr empfehlen. Also wenn Maria sich dem heiligen Josef anvertraut hat, in ihrer Sündenlosigkeit, auch in ihrer Klarheit des Denkens, dann heißt das, dass auch wir uns dem heiligen Josef anvertrauen dürfen. Also die Weihe an den heiligen Josef widerspricht nicht der Weihe an Maria. Also wer sich Maria geweiht hat, der kann sich auch noch dem heiligen Josef weihen, weil Maria sich selber ja Josef anvertraut hat. Und es gibt da viele schöne Zeugnisse, also Menschen, die sich dem heiligen Josef anvertrauen, die dürfen ihn auch erfahren als ganz mächtigen Fürsprecher und Führer. Einerseits in materiellen Dingen, wie er für viele Menschen sorgt, andererseits aber auch in geistlichen Belangen. Also wenn wir im Leben, in der Heiligkeit Fortschritte machen möchten, dann ist die Weihe an den heiligen Josef ein ganz großes Hilfsmittel dazu. Die Weihe an den Josef ist eigentlich das Nachvollziehen der Verlobung Mariens mit Josef. Sie vertraut sich ihm an und auch wir möchten das tun und tun damit eben etwas sehr Heiliges, etwas, was Maria getan hat und auch Jesus natürlich. Jesus, der sich ganz Maria anvertraut. Hier liegt ja der eigentliche Grund der Marienweihe und Maria mit Jesus, die dann eben in der Obhut des heiligen Josef gelebt haben. So möchte ich Ihnen zum Schluss dieser Sendung noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für das schöne Referat über das Fest Maria mit Josef, die Verlobung. Wunderbar, es wurden uns sehr schöne, tiefgreifende Gedanken geschenkt. Herzlichen Dank und alles Gute und Gottes Segen nach Müsteier.
Danke.
Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Er hat gesprochen über das wunderbare, vielleicht eher vergessen geratene Fest Verlobung von Maria und dem heiligen Josef. Wenn Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio in Waldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen an der Hand von unserer lieben Mutter Gottes Maria, Ihre Andrea Marti.